Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören heute eine Predigt über Psalm 23 und eigentlich hatte ich vor, über den ganzen Psalm zu predigen, weil er auch einfach schön zusammengehört. Dann habe ich aber gestern einsehen müssen, dass das nicht klappt. Jedenfalls nicht, wenn wir vor Mitternacht zu Hause sein wollen. Und deswegen teile ich den Psalm aus. Wir hören heute die Predigt über die ersten drei Verse und dann das nächste Mal, vermutlich in zwei Wochen, so der Herr will, den Rest des Psalms. Wer also wissen möchte, wie es ausgeht, der muss dann nochmal wiederkommen. Und wir hatten ihn mit der Gemeinde verabredet, dass wir alle den Psalm auswendig lernen. Wer das gemacht hat, kann ihn jetzt so mit aufsagen. Wer das nicht auswendig kann, kann gerne auf die Karte oder in seiner Bibel, wenn es eine Elberfelder Übersetzung ist, mitlesen. Wir sagen jetzt diesen Psalm gemeinsam auf. Psalm 23. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Amen. Lass uns beten. Unser Herr, wenn wir uns nun diesen wundervollen, herrlichen Psalm ansehen, dann beten wir, dass du allein wirkst, dass wir in diesem Psalm die Stimme unseres geliebten Hirten hören, die uns tröstet und erfreut und rettet. Amen. Nehmt gerne Platz. Dieser Psalm ist einer der bekanntesten Abschnitte aus der Bibel überhaupt, wenn nicht sogar der bekannteste Abschnitt. Er wurde unzählige Male vertont von bekannten Komponisten. Er ist eingraviert auf etlichen Grabsteinen. Man findet ihn gedruckt auf Geburtstagskarten und Taufkarten und Trauerkarten. Wahrscheinlich hängt er bei dem einen oder anderen von euch als Bild an der Wand. Spurgeon nannte ihn die Perle der Psalmen, die mit ihrem milden, reinen Glanze jedes Auge erfreut. Augustinus, der große Kirchenvater, der wenige Jahre nach dem Ende der großen römischen Christenverfolgungen gelebt hat, nannte ihn das Lied der Märtyrer, weil so viele Männer und Frauen, die für ihren Glauben an Christus aufs fürchterlichste leiden und sterben mussten, gestorben sind mit den Worten dieses Psalms auf ihren Lippen. In den Katakomben in Rom, in denen sich die verfolgten Christen versteckt hielten, findet man heute noch überall eingeritzt in die Wände das Bild vom Hirten mit seinem Schaf. Dieser Psalm hat über 3000 Jahre hinweg die Gläubigen erfreut und gestärkt und getröstet. Und ich wünsche mir, dass er dies auch heute an uns tun möge. Der Psalm beginnt mit der Angabe seines Verfassers. In Vers 1 heißt es, ein Psalm von David. Dieser Psalm, dieses Lied, das gesungen werden soll, wurde vor 3000 Jahren geschrieben von dem König David. Aber David verwendet in diesem Psalm keine Bilder aus dem Leben eines Königs. Er verwendet Bilder aus dem Leben eines Schafes und seines Hirten. Aber auch wenn David König war, wusste er genau, wovon er hier schreibt. Denn bevor er König wurde, war er Hirte. Als er zum König gesalbt werden sollte, da war er gerade auf dem Feld bei den Schafen. Man musste ihn erst holen. damit er zum König gesalbt werden konnte. Und David war gerne Hirte, denn selbst als er schon am Hofe des Königs Sauls war, da lesen wir, dass er ab und zu wegging, um die Schafe seines Vaters in Bethlehem zu weiden. Und David war ein engagierter und mutiger Hirte, der sein eigenes Leben riskierte, wenn es um seine Schafe ging. Als David zum Heer der Israeliten kommt, um gegen den Riesen Goliath zu kämpfen, da wollte König Saul ihn davon abhalten und sagte zu ihm, du kannst nicht mit Goliath kämpfen. Du bist ein junger Mann, aber er ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Und dann lesen wir Davids Antwort in 1. Samuel 17. Da heißt es, da sagte David zu Saul, dein Knecht, David, weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. Und da ließ Saul David gegen Goliath kämpfen. David riskierte sein Leben, um eines, ein einziges seiner Schafe zu retten. Mal ehrlich, würdest du das tun? Wenn ein Löwe oder ein Bär kommt, würdest du ihm hinterhergehen, um mit ihm zu kämpfen? Wegen eines Schafs? Oder würdest du nicht eher sagen, ach, dieses eine Schaf, ich habe noch genug in meiner Herde. Das ist es sicher nicht wert, dass ich mein Leben dafür riskiere. Aber nicht so David. David war wirklich von ganzem Herzen und mit ganzem Einsatz Hirte. Und zwar für jedes einzelne seiner Schafe. Er weiß also, wovon er spricht, wenn er in diesem Psalm redet. Von einem Schaf und seinem Hirten. Und nur als Randbemerkung, David war nicht so mutig und kämpfte mit Löwen und Bären, weil er sich für den Allergrößten hielt, weil er einfach übermütig war. Das wurde ihm zwar vorgeworfen von seinem eigenen Bruder, aber er sagt selbst, dass der Herr ihn aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären gerettet hat. David wusste, er selbst kann nichts, der Herr ist seine Rettung. Aber obwohl David so ein engagierter Hirte war, schreibt er diesen Psalm auch nicht aus Sicht eines Hirten, sondern aus Sicht eines Schafes. Eines Schafes, das erzählt von seinem Hirten. Das alleine ist schon bemerkenswert, denn die meisten Menschen würden sich nicht gerne selbst als Schafe bezeichnen. Vielleicht als mächtigen Löwen. Den König der Tiere oder als starken Stier oder als klugen Fuchs oder als weise Eule, aber als Schaf? Schafe gelten als schwach und dumm. Und zwar zu Recht. Schafe sind tatsächlich schwach und dumm. Sie haben keine Möglichkeit, sich irgendwie zu verteidigen, wenn ein Feind kommt. Sie haben keine Klauen, keine scharfen Zähne. Viele Hausschafe haben nicht einmal Hörner. Und deshalb brauchen sie einen Hirten, der ständig auf sie aufpasst. Ich habe noch nie gesehen, dass Löwen oder Stiere oder Füchse oder Eulen einen Hirten haben, aber Schafe brauchen einen Hirten. Sie sind angewiesen auf ihn. Sie können nicht allein. Ihr seht schon das Selbstbild, das David von sich hat. Ja, er hat mit Löwen und Bären gekämpft. Ja, er hat Goliath, den Riesen, getötet. Ja, er ist ein mächtiger und erfolgreicher König, der viele Länder erobert hat. Aber er weiß, in Wirklichkeit bin ich nichts. Ich bin wie ein Schaf, das einen Hirten braucht. Was schreibt David jetzt also aus Sicht eines Schafes? Vers 1. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. David braucht einen Hirten. Und wer ist sein Hirte? Es ist der Herr. Der Herr, das ist Jahwe. Der Herr der Heerscharen, der Heilige, der Ewige, der Allwissende, der Allmächtige, der Allerhöchste, der alleinige und lebendige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, von dem Mose sagt, ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Das ist der Herr, das ist der, der den Ratschluss der Nationen zunichte macht und die Gedanken der Völker vereitelt. Er, der größer ist als alle, der so große Dinge tut, dass sie nicht zu erforschen und Wundertaten, dass sie nicht zu zählen sind, von dem König Nebukadnezar bekennt, dass alle Bewohner der Erde wie nichts gerechnet sind. Und nach seinem Willen verfährt er mit dem Heer des Himmels und den Bewohnern der Erde, und da ist niemand, der seine Hand wehren könnte und sagen könnte, was tust du? Es ist der Herr, das ist der, der von sich selbst sagt, als er Mose begegnet, der selbst seinen Namen ausruft vor Mose und sagt, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Von ihm sagt David, der Herr ist mein Hirte. Er kennt mich, er kümmert sich um mich, er führt mich, er versorgt mich, er beschützt mich, er ist mein Hirte. Selbstverständlich ist die nächste Aussage, mir wird nichts mangeln, wenn der Herr selbst, der Allmächtige, dein Hirte ist. Wie könnte dir irgendetwas mangeln? Er, der dich gemacht hat, der dich gewoben hat in deiner Mutter Leib, der dir Herz und Nieren gebildet hat, er sollte nicht wissen, was du benötigst? Er, der die Erde und ihre Fülle ist, das Vieh auf 1000 Bergen, der spricht, mein ist das Silber und mein ist das Gold. Er sollte nicht wissen, wie er dich versorgen könnte? Wenn der Herr, der Allmächtige, dein Hirte ist, wie könntest du irgendeinen Mangel haben? Wir wollen uns gleich näher ansehen, was das genau bedeutet, dass es uns an nichts mangeln wird. Aber zuerst müssen wir noch eine wichtige Frage klären. Wir müssen hier einen Exkurs machen. Denn wir müssen uns fragen, wer kann überhaupt mit Recht in diesem Psalm, dieses Lied mit einstimmen? Wer kann diesen Psalm überhaupt mit Recht auf sich beziehen? Denn David schreibt, der Herr ist mein Hirte. Er schreibt nicht, der Herr ist der Hirte aller Menschen. Später im Psalm, in Vers 5, schreibt David dann von seinen Feinden. Und ganz offensichtlich haben die jedenfalls nicht den Herrn zum Hirten. Also musst du dich fragen, gilt dieser Psalm überhaupt mir, für mich persönlich? Kann ich überhaupt mit Recht sagen, der Herr ist auch mein Hirte? Dies ist die alles entscheidende Frage. Deshalb bitte ich dich, jetzt ganz genau zuzuhören und zu prüfen, ob du eigentlich mit Recht sagen kannst, der Herr ist mein Hirte. Denn dass dieser Psalm einer der bekanntesten Abschnitte aus der Bibel überhaupt ist, hat auch seine Gefahren. Denn viele Ungläubige und viele, die sich vielleicht für gläubig, für Christen halten, aber es in Wirklichkeit nicht sind, denken, dieser Psalm würde auch ihnen gelten. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 hielt George Bush, der damalige Präsident der Vereinigten Staaten, eine Ansprache an die Nation, und in dieser Ansprache zitierte er aus diesem Psalm. Offensichtlich war Präsident Bush der Meinung, dieser Psalm könne ein Trost sein für alle Amerikaner. Und er würde gelten für alle Amerikaner. Lass mich dir sagen, das ist nicht der Fall. Dieser Psalm gilt nicht für alle Amerikaner. Und er gilt nicht für alle Deutschen. Er gilt nicht für alle Menschen. Ja, er gilt nicht mal für alle die, die sich Christen nennen. Aber wer kann dann mit Recht sagen, dass dieser Psalm für ihn gilt? Wer kann mit Recht sagen, der Herr ist auch mein Hirte? Um das zu beantworten, müssen wir ein wenig ausholen. Wir müssen ein wenig weiterschauen in der Bibel. Ungefähr 300 Jahre nach David, um das Jahr 700 vor Christus, schreibt der Prophet Micha von einem Herrscher, der kommen soll, dessen Ursprünge von der Urzeit sind, von den Tagen der Ewigkeit her. Es ist schon klar, es muss um Gott gehen. Nur auf Gott passt diese Beschreibung. Und über ihn schreibt Micha in Micha 5, und er wird auftreten und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und ungefähr zur gleichen Zeit schreibt der Prophet Jesaja in Jesaja 40, siehe, der Herr kommt mit Kraft und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. 700 Jahre vor Christus kündigt Gott also an, dass er selbst kommen wird. Er, dessen Ursprünge von der Urzeit sind, von den Tagen der Ewigkeit her. Wozu kommt er? Um seine Herde zu weiden wie ein Hirte. In der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn. Und dann, noch einmal 100 Jahre später, um das Jahr 600 vor Christus, lesen wir im Propheten Hesekiel, wie Gott selbst spricht. In Hesekiel 34. Denn so spricht der Herr, Herr, siehe, ich bin. Und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt, so werde ich mich meiner Schafe annehmen und werde sie retten. Auf guter Weide werde ich sie weiden. Und auf den hohen Bergen Israels wird ihr Weideplatz sein. Dort, auf den Bergen Israels, werden sie auf gutem Weideplatz lagern und fette Weide haben. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich selbst will sie lagern, spricht der Herr, Herr. Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen und das Gebrochene will ich verbinden und das Kranke will ich stärken und ich werde einen Hirten über sie einsetzen, der wird sie weiden, meinen Knecht David. Der wird sie weiden und der wird ihr Hirte sein und ich, der Herr, werde ihnen Gott sein und mein Knecht David wird Fürst in ihrer Mitte sein. Ich, der Herr, habe geredet. Gott kündigt erneut an, dass er selbst kommen wird, als Hirte. Und zwar als guter Hirte, der sich seiner Schafe annimmt und sie rettet und sie führt zu guter Weide. Aber wir erfahren hier noch mehr, denn Gott sagt gleichzeitig, dass er einen Hirten einsetzen wird, der die Schafe weiden wird, und zwar seinen Knecht David. Wie passt das zusammen? Dass Gott selbst kommt als Hirte und die Schafe weidet und gleichzeitig einen Hirten einsetzt, der die Schafe weidet. Gibt es hier zwei Hirten, weiden zwei die Schafe? Oder? Und wie bitte will er David zum Hirten einsetzen? Als das aufgeschrieben wurde, war David schon seit 400 Jahren tot. Er war schon verwest. Nun, wie so oft in der Bibel, meint diese Prophezeiung auf David, nicht David selbst, offensichtlich, denn er war lange tot. Sondern jemanden aus der Linie, aus dem Geschlecht, aus dem Hause Davids, einen von Davids Nachfahren. Was Gott hier ankündigt, ist das Erscheinen des Messias. Dieser Messias ist selbst Jahwe, Gott, der Herr. Und gleichzeitig ist dieser Messias ein Mensch, der aus dem Geschlecht David ist, ein Nachfahre Davids. Und einige Zeit nach dem Propheten Hesekiel, nachdem das hier gesprochen wurde, da verstummt Gott. 400 Jahre lang spricht Gott nicht mehr. Es gibt keine Propheten mehr in Israel. Und dann erfüllen sich Gottes Verheißungen. Dann steht Jesus, der Christus, der Messias in Jerusalem und verkündigt, in Johannes 6 lesen wir davon, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte ist gekommen. Jesus Christus ist wahrer Gott, der Herr, der gekommen ist als wahrer Mensch, um sich seiner Schafe anzunehmen. Er ist der Jahrhunderte, Jahrtausende lang verheißene gute Hirte. Und nun zurück zu unserer Frage. Wer kann mit Recht sagen, dass der Herr, dass Jesus Christus sein Hirte ist? Jesus selbst gibt die Antwort auf diese Frage. Wir lesen davon in Johannes 10. Dort heißt es, und Jesus ging in dem Tempel umher, in der Säulenhalle Salomos. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, bis wann hältst du unsere Seele hin? Wenn du der Christus bist, so sage es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Woran erkennst du, ob Jesus dein Hirte ist? Das erkennst du daran, dass du sein Schaf bist. Und woran erkennst du, dass du sein Schaf bist? Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Ob du ein Schaf des Herrn bist, erkennst du daran, wie du reagierst auf die Stimme des Hirten, wie du reagierst auf die Stimme Jesu. Nun, Jesus spricht heute nicht mehr mit seiner menschlichen Stimme, wie vor 2000 Jahren, als er auf dieser Erde war. Aber wir haben auch heute immer noch Jesu Stimme. Denn die Bibel ist das Wort, ist die Stimme, das Ausgehauchte Jesu. In der Bibel findest du Jesu Stimme. Du musst dich also fragen, wie reagierst du auf die Bibel? Hörst du überhaupt Jesu Stimme? Weißt du überhaupt, was in der Bibel steht? Liest du die Bibel? Gehst du jeden Sonntag in eine gute Gemeinde, in der die Bibel gelesen und gepredigt und erklärt wird? Wenn du Jesu Wort schon gar nicht hörst, dann kannst du schon gar nicht sein Schaf sein. Und wenn du Jesu Wort hörst, wenn du hörst aus der Bibel, zum Beispiel hier, jetzt, wenn sein Wort gepredigt wird, wenn seine Stimme erschallt, jetzt, wenn du seine Stimme hörst, wie reagierst du jetzt auf seine Stimme? Aus der Stelle, die wir gerade gelesen haben, wird klar, dass es nur zwei Arten gibt zu reagieren. Entweder du glaubst nicht. Du hörst das Wort, du hörst jetzt diese Predigt, aber du glaubst nicht. Vielleicht denkst du, das waren einfach nette Worte, eine gute Rhetorik. Da war vielleicht sogar irgendein Gedanke dabei, den du gern für dich mitnehmen würdest. Aber du glaubst nicht wirklich. Dein Leben wird nicht verändert. Oder du hörst Jesu Stimme und erkennst, das ist die Stimme meines geliebten Hirten. Und ich glaube jedes einzelne Wort, das er spricht. Und ich vertraue ihm. Und ich will ihm nachfolgen. Ich will sein Schaf sein und er soll mein Hirte sein. Was er sagt, das will ich tun. Wie er mich führt, so will ich gehen. Ich will mein ganzes Leben mit ihm verbringen und ihm nachfolgen, wohin er mich auch führt. Dann und nur dann bist du ein Schaf des Herrn und er dein Hirte. Es ist wichtig, dass du verstehst, dass es keine Rolle spielt. Überhaupt keine Rolle, ob du dich selbst als Christ bezeichnest, ob du dich selbst als Christ siehst, ob du vielleicht als Kind getauft wurdest, ob du vielleicht Mitglied in einer Kirche bist, ob du Kirchensteuer zahlst oder spendest, ob du in die Kirche gehst, sei es jeden Sonntag oder nur einmal im Jahr, ob du gute Werke tust, ob du freundlich bist zu anderen, das spielt alles keine Rolle. Das macht dich nicht zu einem Schaf Jesu. Aber wenn du Jesu Wort glaubst und ihm nachfolgst, dann und nur dann bist du ein Schaf und er dein Hirte. Dann und nur dann gilt dieser Psalm und seine herrlichen Verheißungen auch dir. Nun dann frage dich, wie ist das bei dir? Bist du Jesu Schaf? Dann freue dich nun über die folgenden Verse. Freue dich über diesen Psalm, denn er gilt dir persönlich zu 100%. Und wenn du nicht Jesu Schaf bist, heute, jetzt hast du die Möglichkeit, sein Schaf zu werden. Wirst du es tun? Wirst du heute sein Schaf werden? Wirst du heute seinem Wort glauben und ihm nachfolgen? Wenn du jetzt hörst, welche herrlichen Verheißungen und Zusagen dieser Psalm enthält für alle Schafe des Herrn, dann hoffe ich, dass dich das berührt und den Wunsch in dir weckt. Ich will das auch auf mich beziehen können. Ich will auch ein Schaf dieses wundervollen, herrlichen Hirten sein. Exkurs Ende. Nachdem wir also nun geklärt haben, wer mit Recht sagen kann, der Herr ist mein Hirte, lasst uns nun schauen, was die Folgen davon sind, wenn der Herr dein Hirte ist. Noch einmal Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wenn der Herr, wenn Jesus Christus dein Hirte ist, dann wird dir nichts, gar nichts mangeln. Siehst du, David sagt nicht, ich bin ein mutiger Bezwinger von Löwen und Bären, mir wird nichts mangeln. Er sagt nicht, ich bin ein reicher, mächtiger König, mir wird nichts mangeln. Er sagt, ich bin ein armes, schwaches Schaf. Aber der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. David vertraut nicht auf sich selbst und seine Stärke und sein Geld und seine Position. Er vertraut auf den Herrn allein. Und weil er den Herrn kennt, weiß er, der Herr ist ein guter Hirte. Er wird mit Sicherheit dafür sorgen, dass mir nichts mangelt. Dieser erste Vers ist quasi eine Einleitung des Psalms, ein Obersatz. In den folgenden Versen wird David dann noch weiter ausführen, was genau es bedeutet, dass der Herr dein Hirte ist und dir nichts mangeln wird. Aber vielleicht denkst du schon hier bei diesem ersten Satz, na, ob das wirklich so stimmt. Vielleicht übertreibt David ja ein wenig. Vielleicht hätte er besser schreiben sollen, mir wird nicht viel mangeln. Oder nicht oft was mangeln. Denn wenn ich so auf mich schaue, dann mangelt mir doch schon etwas. Es mangelt mir an Geld. Es gibt Dinge, die hätte ich gern, aber ich kann sie mir nicht leisten. Es mangelt mir an Gesundheit. Ich bin krank. Vielleicht schwer krank, wie auch einige in unserer Mitte. Ich habe vielleicht ständig zu kämpfen mit Schmerzen und ich weiß nicht, wie es ausgehen wird. Es mangelt mir an einem Ehemann oder einer Ehefrau. Ich sehne mich schon so lange nach der Ehe, nach Kindern. Wie kann man denn da sagen, es würde mir nichts mangeln? Ihr lieben, David übertreibt nicht. Einem Schaf Jesu wird es tatsächlich an nichts mangeln. Aber wir müssen richtig verstehen, was das bedeutet. Warum wird dir nichts mangeln? Weil der Herr dein Hirte ist. Das heißt, er ist es, der dafür sorgt, dass dir nichts mangeln wird. Das heißt aber auch, es kommt darauf an, was aus seiner Sicht ein Mangel ist. Und dem wird er abwenden. Aber es kommt darauf an, was er als Mangel ansieht und was nicht. Und nicht unbedingt darauf, was du vielleicht als Mangel ansiehst und was nicht. Du sagst, es mangelt mir an Geld. Jesus sagt, dir mangelt nichts. Du sagst, es mangelt mir an Gesundheit. Jesus sagt, dir mangelt nichts. Du sagst, es mangelt mir an X, Y, Z. Jesus sagt, dir mangelt nichts. Vielleicht mag es dir jetzt so vorkommen, als hättest du Mangel. Aber wenn du am Ende deines Lebens angekommen sein wirst und zurückschaust auf dein Leben mit deinem Hirten, dann wirst du ausrufen, wahrlich, es hat mir an nichts gemangelt. Ich hatte alles, was ich brauchte. Und was ich für Mangel hielt, war in Wirklichkeit kein Mangel. Ja, vielleicht fehlte mir diese Sache gerade deshalb, damit ich in Ewigkeit keinen Mangel habe. Damit mir in Wahrheit nichts fehlt. Damit ich demütig bleibe. Damit ich mitleidig bleibe. Damit ich im Gebet verharre. Damit ich hoffe und vertraue auf Jesus allein. Der Apostel Paulus schreibt in 1. Timotheus 6, dass wir zufrieden sein sollen mit dem, was wir haben. Und dann schreibt er weiter, die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schändliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du denkst, du hast Mangel an Geld oder irgendeiner anderen Sache? Ich kann dir nicht sagen, zu welchem Zweck dir diese Sache fehlt. Vielleicht dazu, dass du nicht vom Glauben abirrst und dich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrst. Aber eins kann ich dir sagen. Du brauchst diese Sache nicht, die dir fehlt. Es ist kein Mangel. Denn Jesus sagt, dass er dafür sorgt, dass dir nichts mangelt. Die Frage ist, glaubst du das? Glaubst du, was Jesus sagt? Bist du sein Schaf? Glaubst du ihm? Vertraust du deinem Hirten? Kennst du deinen Hirten? Und weißt deshalb, er ist ein guter Hirte. Wenn er sagt, mir wird an nichts mangeln, dann wird mir an nichts mangeln. Oder hast du Zweifel? Hast du Zweifel, ob dir wirklich nichts mangeln wird? Dann lass dir sagen, du verunehrst den Herrn, denn du misstraust ihm. Du zweifelst daran, dass er wirklich ein guter Hirte ist. Entweder zweifelst du daran, dass er die Macht hat, dafür zu sorgen, dass dir nichts mangelt, oder du zweifelst daran, dass er die Güte und den Willen hat, dafür zu sorgen, dass dir nichts mangelt. Aber in beiden Fällen machst du ihn zum Lügner, denn du zweifelst, ob er wirklich die Wahrheit sagt, wenn er sagt, dir wird nichts mangeln. Jesus sagt, ich bin dein guter Hirte. Und du sagst, Jesus sagt, ich werde dafür sorgen, dass dir nichts mangelt. Und du sagst, du verunehrst Christus mit deinem Kleinglauben. Glaube doch deinem guten Hirten. Vertraue ihm. Er weiß ganz genau, was du brauchst und was nicht. Er weiß es besser als du selbst. Wenn du denkst, du hast Mangel, dann verändere dein Denken und lerne, gottgemäß zu denken. Lass dir diesen Trost, diesen Frieden heute tief ins Herz legen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und wenn du Schwierigkeiten hast, das zu glauben, dann sage es dir immer wieder vor, bis es tief in dein Herz gedrungen ist. Und dazu haben wir diesen Psalm auswendig gelernt, dass du es wirklich glaubst. Wie gesagt, dieser erste Vers war quasi die Einleitung des Psalms. In den folgenden Versen führt David jetzt weiter aus, was genau es bedeutet, dass der Herr dein Hirte ist und dir an nichts mangeln wird. Deswegen lass uns schauen, wie es weitergeht in Vers 2. Wir haben schon eingangs gelesen, was in den Propheten Jesaja und Hesekiel steht, dass der Herr sich liebevoll seiner Schafe annimmt, besonders auch der Schwachen, dass er die Lämmer in seinem Arm nimmt und in seinem Gewandbau trägt und die säugenden Muttertiere fürsorglich leitet, dass er sie auf guter Weide weiden wird, dass er sie lagern wird auf gutem Weideplatz und sie fette Weide haben werden. Der Herr ist ein guter Hirte und das ist auch das Erste, was David nun schreibt, Vers 2, er lagert mich auf grünen Auen. Eine Aue ist eine feuchte Wiese in der Nähe eines Flusses oder eines Sees, wo es einen hohen Grundwasserspiegel gibt. Und diese Feuchtigkeit bietet optimale Bedingungen. Und dort wachsen alle möglichen Arten von Gräsern und anderen Pflanzen. Und deshalb sind diese fruchtbaren, saftig grünen Auen auch der perfekte Lebensraum für unzählige Arten von Tieren. Denn dort gibt es Nahrung im Überfluss. Der Herr wird dich also versorgen mit Nahrung, mit Essen und zwar mit ausreichend Essen. Und dann heißt es weiter in Vers 2, er führt mich zu stillen Wassern. Hier steht nicht Wasser, Einzahl, sondern Wassern, Mehrzahl. Der Herr führt dich zu viel Wasser. Er wird dich also nicht nur versorgen mit Essen, er wird dich auch versorgen mit Trinken und zwar mit ausreichend Trinken. Mit anderen Worten, wenn der Herr dein Hirte ist, wird er dafür sorgen, dass du keinen Mangel hast an den Dingen, die du zum Leben brauchst. Essen, Trinken, Kleidung. Der Herr wird dich damit versorgen. Jesus sagt das selbst in Matthäus 6. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, würde das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Wieso glaubt ihr das nicht? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach all diesen trachten die Nationen. Denn euer Vater im Himmel weiß, dass ihr dies alles benötigt. Der Herr ist dein Hirte? Dann mache dir keine Sorgen um die lebensnotwendigen Dinge. Mache dir keine Sorgen. Jesus sagt nicht, mache dir nicht zu viel Sorgen, mache dir nur ein wenig Sorgen. Er sagt, mache dir gar keine Sorgen. Der Herr weiß, was du benötigst zum Überleben. Und weil er ein guter Hirte ist, wird er dich damit versorgen, an jedem einzelnen Tag. Das heißt nicht, dass du jeden Tag speisen wirst wie ein König. Das heißt nicht, dass deine Vorratskammer bis oben hin gefüllt ist mit den feinsten Speisen, noch dein Kleiderschrank mit der besten Kleidung. Ja, es heißt nicht einmal, dass du niemals Hunger oder Durst oder Kälte erleben wirst. Der Apostel Paulus selbst schreibt, dass er Hunger und Durst und Blöße erlebt hat. Aber der Herr wird dich versorgen mit allem, was du täglich benötigst. Täglich. Deshalb beten wir auch in dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, im Vater unser täglich Brot gib uns heute. Wir beten nicht um Reichtümer. Wir beten nicht um Brot für die nächsten Monate und Jahre. Wir beten, unser Brot für heute gib uns heute. Und wir können vertrauen, dass der Herr das auch tun wird. David schreibt in Psalm 34, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Junglöwen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Und er schreibt weiter in Psalm 37, ich war jung und bin auch alt geworden. Doch nie sah ich einen Gerechten verlassen, noch seine Nachkommen um Brot betteln. Sorge dich nicht um diese natürlichen Dinge. Glaube dem Herrn, vertraue dem Herrn, dass er dich versorgen wird mit Essen und Trinken und Kleidung und allem, was du benötigst an jedem einzelnen Tag. Nicht unbedingt mit viel mehr, aber damit wird er dich versorgen. Wie viel weniger Sorgen könntest du haben in deinem Leben, wenn du das einfach glauben würdest? Und nicht dich fragen würdest und sorgen würdest, wo kriege ich Geld her und wie wird das mit meinem Job und wie kann ich mich absichern für die Zukunft? Kann ich mir Kinder leisten? Aber der Herr versorgt dich nicht nur im Natürlichen mit Essen und Trinken, er tut das auch geistlicherweise. Die grünen Auen, auf denen Jesus dich lagert, die Nahrung, die er dir gibt, wird traditionell als sein Wort das Evangelium verstanden, wie Jesus sagt in Matthäus 4. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Und die stillen Wasser, zu denen Jesus dich führt, das Trinken, das er dir gibt, wird traditionell als der Heilige Geist verstanden. Wie es heißt in Johannes 7, an dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Was meint Jesus damit? Was meint er trinken? Er spricht weiter. Wer an mich glaubt, das ist also das Kommen zu Jesus, das Trinken bei ihm, das ist der Glaube an ihm. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Ja, Jesu Wort ist unsere Speise, sein Geist ist unsere Erfrischung. Jesus versorgt dich nicht nur im Natürlichen mit Essen und Trinken, er versorgt dich auch im Geistlichen. Er lagert dich auf der grünen Aue seines Evangeliums, er nährt dich mit seinem Wort. Er führt dich zu den stillen Wassern des Glaubens und schenkt dir Trost und Freude und Erfrischung in seinem Heiligen Geist. Im Natürlichen und im Geistlichen bist du vollkommen versorgt mit allem, was du brauchst, an jedem Tag. Aber ich denke, wir können noch weitergehen. Und sagen, Jesus selbst ist die grüne Aue und das stille Wasser. Denn er sagt von sich selbst in Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nicht mehr dürsten. Und weiter in Johannes 4 lesen wir, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Wenn du an Jesus glaubst, dann lagert er dich auf grünen Auen und führt dich zu stillen Wassern, und ich werde nie mehr hungern noch dürsten, denn er schenkt dir das ewige Leben. Jesus selbst ist unsere grüne Aue und unser stilles Wasser. Glaubst du noch nicht an Jesus? Bist du noch nicht hingelangt zu diesen grünen Auen, zu diesen stillen Wassern, die dich ewig versorgen werden? Dann komme heute. In Jesaja 55 spricht Gott, auf, ihr Durstigen alle, kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis, Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Warum beschäftigt ihr euch mit so vielen anderen Dingen, die doch nichts bringen? Hört doch auf mich und esst das Gute, und eure Seele labe sich am Fetten. Was ist damit gemeint? Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört, und eure Seele wird leben. Komm doch zu Jesus, höre doch sein Wort, glaube ihm doch, und du wirst leben. Und wenn du glaubst an Jesus, wenn er dein Hirte ist, dann frage dich, bist du eigentlich zufrieden mit deinem Hirten und seiner Versorgung? David schreibt nicht einfach, er gibt mir zu essen, sondern er lagert mich auf grünen Auen. Er schreibt nicht einfach, er gibt mir zu trinken, sondern er führt mich zu stillen Wassern. Mit diesen friedvollen, idyllischen Bildern, mit dieser poetischen Sprache will David noch mehr aussagen, als dass wir nur einfach versorgt sind, nämlich, dass er vollkommen zufrieden ist mit der Versorgung durch seinen Hirten. Der Apostel Paulus schreibt in Römer 14, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Das ist nicht das Entscheidende, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Erlebst du das? Friede und Freude über deinen guten Hirten, über seine Versorgung? Der Herr lässt dich auf diesen saftig grünen Auen nicht nur ein wenig grasen. Er führt dich nicht nur kurz hindurch, dass du vielleicht im Vorbeigehen mal ein Gräslein abreißen kannst. Nein, er lagert dich auf diesen grünen Auen. Er lagert dich in diesem herrlichen Überfluss. Das heißt, du darfst dich hinlegen und zur Ruhe kommen. Es ist gar nicht so einfach, Schafe zu lagern. Denn ein Schaf legt sich nur dann hin, wenn es vollkommen satt und zufrieden ist. Wenn es noch Hunger hat, wandert es umher und sucht nach Essbarem. Wenn es noch Angst hat vor einem Raubtier, dann bleibt es stehen, bereit zur Flucht. Das ist seine einzige Hoffnung, dass es flieht. Wenn es noch Streit und Kämpfe gibt in der Herde, dann ist das Schaf aufgebracht und legt sich nicht hin. Wenn es noch gepiesackt wird von irgendwelchen Stechfliegen, dann läuft es umher und schüttelt wild seinen Kopf. Ein Schaf legt sich erst dann hin, wenn alles gut ist, wenn es satt ist, wenn es keine Angst mehr hat, wenn es vollkommen zufrieden ist, dann kommt es zur Ruhe, dann legt es sich hin. Der Herr lagert dich auf grünen Auen. Er sorgt dafür, dass du ohne Sorgen bist, ohne Angst, dass du ganz im Frieden sein kannst, dass du zur Ruhe kommen kannst, dass du vollkommen zufrieden sein kannst mit seiner Führung und seiner Versorgung. Und dann führt er dich nicht nur zum Wasser, er führt dich zu stillen Wassern. Seht ihr, Schafe haben Angst vor unruhigem Wasser, vor schnell fließenden Bächen. Denn wenn wir einmal ins Wasser fallen, vielleicht in eine Stromschnelle geraten, dann saugt sich ihre Wolle mit Wasser voll und sie haben eigentlich keine Chance mehr, aus dem Wasser zu kommen, sie ertrinken. Aber der Herr führt seine Schafe zu stillen Wassern. Auch dieses Bild atmet Ruhe und Sorglosigkeit und Frieden und Zufriedenheit. Das ist es, was Jesus für dich tut als dein Hirte. Wie er selbst sagt in Matthäus 11, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Seht ihr, darum geht es, dass wir wirklich zur Ruhe kommen können, dass unsere Seelen Ruhe finden in Jesus, unserem Hirten. Augustinus, der große Kirchenvater, schrieb in der Zeit um die Jahrhundertwende vom 4. zum 5. Jahrhundert: Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, o Gott. Bist du zur Ruhe gekommen in Christus? O, lass doch dein Zagen und dein Sorgen, lass doch deine Unruhe und Unzufriedenheit, komme zur Ruhe im Herrn. Du hast einen guten Hirten, nun sei doch zufrieden. Lass dich lagern auf seinen grünen Auen. Lass dich führen zu seinen stillen Wassern und sei zufrieden. Wenn du nur ihn hast, was fragst du noch nach Himmel und Erde? Ist er nicht mehr als genug? Kämpfe gegen jede Unzufriedenheit. Weißt du, es gibt tatsächlich Schafe, die sind immer unzufrieden. Sie können den besten Hirten haben, sie können auf der grünsten Weide stehen, sie können die frischesten Wasser haben, aber sie schauen die ganze Zeit durch den Zaun auf die abgegraste und zertretene Wiese nebenan. Und auf das Schmutzwasser in den Pfützen nebenan. Und sie schleichen am Zaun entlang, ob sie vielleicht irgendwo ein Loch finden, durch das sie hindurchschlüpfen können, um auf diese andere Wiese zu gelangen. Sei nicht so ein unzufriedenes und undankbares Schaf, was seinen Hirten nur Sorge macht. Der Apostel Paulus schreibt in 1. Timotheus 6, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn, denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen werden können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Ist das bei dir der Fall? Bist du zufrieden? Bist du gekommen zu Jesus? Glaubst du an ihn? Bist du dann sein Schaf? Dann vertraue deinem Hirten von ganzem Herzen. Komme zur Ruhe in ihm, habe Frieden in ihm, habe Freude in ihm. Lass dir genügen an ihm und seiner Versorgung. Sei vollkommen zufrieden mit dem, was der Herr dir gibt in deinem Leben. Denn du weißt, er ist ein guter Hirte und ich habe keinen Mangel. Johannes Calvin sagt über diesen Psalm, dass er keine Bitte und keine Klage enthält, nur Dank. Das heißt nicht, dass du niemals bitten oder klagen darfst. Es ist biblisch, zu bitten und zu klagen. Aber schweigen deine Bitten und Klagen auch mal und sagst du dem Herrn einfach mal nur Dank, dass er dein Hirte ist und dich treu versorgt und es dir nicht an nichts mangelt. Sei nicht unzufrieden und verzehre dich nicht nach allen möglichen Dingen, nach Geld und Freuden dieser Welt. Wie viele Menschen suchen ihre Erfüllung in der Arbeit, der Karriere, dem Geld, dem Sport, den Hobbys, den Freunden, den Partys, dem Alkohol, der Musik, der Literatur, dem Internet und was weiß ich noch was für allen Dingen. Nur nicht da. Nur nicht da, wo sie wirklich Ruhe finden könnten für ihre Seelen. Bei Jesus. Ruhst du in Christus, bist du vollkommen zufrieden mit deinem Hirten und seiner Versorgung. Wenn nicht, dann sage dir diesen Psalm immer wieder auf, bis es tief in dein Herz gedrungen ist. Dazu haben wir diesen Vers, diesen Psalm auswendig gelernt. Und dann geht's weiter. Vers 3. Er erquickt meine Seele. Man könnte auch übersetzen, er belebt, er rettet meine Seele, er bringt sie vom Tod zurück ins Leben oder er bringt mein Leben zurück, er stellt mein Leben wieder her. Vielleicht hat David hier das Bild eines Schafes vor Augen, das sich auf falschem Weg verirrt hat. Schafe tun das regelmäßig. Sie sind starrköpfig, sie verlassen die Herde und ihren Hirten und gehen auf eigenen Wegen. Und weil Schafe nicht die allerklügsten Tiere sind, ist das für sie sehr gefährlich. Sie fressen giftige Pflanzen, sie trinken verschmutztes Wasser, sie stürzen Klippen hinunter. Und es kommt immer wieder vor, dass ein Schaf sich einfach nur hinlegen will und dann verliert es das Gleichgewicht und es rollt auf seinen Rücken. Und dann war's das. Es kann nicht mehr alleine aufstehen. Es liegt dort auf dem Rücken mit allen vier Beinen in die Luft gestreckt. Und wenn nicht der Hirte kommt und es findet und es wieder auf seine Beine stellt und die Beine massiert, damit wieder Blut da reinfließt. Wenn der Herr, der Hirte das nicht tut, dann stirbt dieses Schaf. Bei heißem Wetter teilweise schon innerhalb weniger Stunden. Wenn ein Schaf in eine solche Lage kommt, ist es so gut wie tot. Denn es kann nichts mehr tun, um sich zu retten. Deswegen zählt ein guter Hirte regelmäßig seine Schafe. Und wenn er merkt, dass eines fehlt, geht er los und sucht es und rettet es und bringt es zur Herde zurück und stellt sein eigentlich schon verlorenes Leben wieder her. Oder vielleicht ist ein Raubtier gekommen und hat ein Schaf verschleppt, wie bei David, wenn ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf wegtrug. Und ein guter, mutiger Hirte geht hinterher und kämpft mit dem Löwen und entreißt das Schaf seinem Rachen und rettet es und versorgt seine Wunden und stellt sein eigentlich schon verlorenes Leben wieder her. Genau das ist es, was Jesus mit seinen Schafen tut. Er sagt es ja in Hesekiel 34, das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückholen und das zurückbringen und das Gebrochene will ich verbinden und das Kranke will ich stärken. Aber was bedeutet das auf uns bezogen? Wir lesen in Jesaja 53, wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinem eigenen Weg. Wir Menschen sind dumm und starrköpfig wie Schafe. Wir meinen, ich brauche keinen Gott. Gott muss nicht mein Hirte sein. Er muss mich nicht führen. Er muss mich nicht beschützen. Ich komme schon allein zurecht. Ich bin kein dummes, wehrloses Schaf. Ich bin stark und klug. Ich bin mein eigener Hirte. Ich kann mich selbst führen. Ich kann mich selbst beschützen. Ich weiß selbst, welcher Weg der richtige für mich ist. Mäh. Wir Menschen meinen, dass wir Gott nicht brauchen. Bei Gott sind die grünen Auen und die stillen Wasser. Aber wir wollen lieber auf unserem eigenen Weg gehen. Gott spricht in Jeremia 2, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu bauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Wir alle haben Gott verlassen, die Quelle lebendigen Wassers, um unseren eigenen Willen zu tun, um uns eigene richtige Zisternen zu bauen, um darin unser eigenes Dreckwasser zu sammeln, um es zu trinken. Wir alle irrten umher wie Schafe, jeder auf seinem eigenen Weg, aber jeder in der Irre. Und das Ende dieser falschen, eigensinnigen Wege ist der Tod, unausweichlich. Denn die Schrift sagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und wenn Jesus nicht dein Hirte ist und dich beschützt, dann wird der Satan dich finden und dich verschlingen. Und du gehst in den ewigen Tod. Du glaubst vielleicht, dein Weg ist gut. Er wird dich schon nicht ins Verderben führen. Weißt du, das glauben sehr viele. Aber Jesus sagt in Matthäus 7, geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm hineingehen ins Verderben. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden. Aber Jesus hat Mitleid mit uns. Es heißt über Jesus in Matthäus 9, als er aber die Volksmengen sah, die sich versammelten, um ihn zu hören, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus hat Mitleid mit Schafen, die keinen Hirten haben. Er ist innerlich bewegt über sie, weil sie in die Irre gehen. Er ist der gute Hirte, der dein Leben, deine Seele retten kann. Und wie macht er das? Er sagt in Johannes 6, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Lohnarbeiter und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Lohnarbeiter ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte. Und ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater, und ich lasse mein Leben für die Schafe. So wie David sein Leben riskierte, um eines seiner Schafe zu retten, so setzt Jesus sein Leben ein für seine Schafe. Es heißt in Jesaja 53, wir alle umirrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Jesus hat deine Schuld, die Strafe für deine Vergehen, dafür, dass du den Herrn verlassen hast, dass du nicht getan hast, was Gott sagt, sondern dass du auf deinen eigenen Wegen gegangen bist und gesündigt hast gegen den Allerhöchsten. Diese Strafe hat er getragen für seine Schafe, als er gestorben ist am Kreuz von Golgatha. Und dadurch hat er dich gerettet. Er hat dich freigesprochen von allem Anrecht des Satans. Er ist der gute Hirte, der sein Leben gelassen hat für seine Schafe. Als Jesus gefangen genommen wurde, um gefoltert und getötet und gekreuzigt zu werden, da zitierte er aus Sacharja 13, wach auf, Schwert, gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr der Heerscharen, schlage den Hirten. Gott, der Vater, hat seinen eigenen Sohn, seinen geliebten Gefährten nicht verschont, sondern hat ihn schlagen lassen, hat ihn töten lassen am Kreuz, damit du gerettet werden kannst. Und als Zeichen dafür, dass er das Opfer seines Sohnes angenommen hat, hat er ihn, den großen Hirten der Schafe, aus den Toten heraufgeführt. Hat ihn auferweckt aus den Toten. Jesus ist auferstanden und lebt. Und Jesus ist der einzige gute Hirte. Der einzige, der dich retten kann. Niemand sonst ist der gute Hirte. Niemand sonst ist der Messias. Niemand sonst hat deine Sünden getragen. Jesus spricht in Johannes 10, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Übrigens, wisst ihr, was vor Psalm 23 kommt? Psalm 22. Das allein ist vielleicht keine große Erkenntnis, aber kennt ihr den Inhalt von Psalm 22? Da sagt David die Kreuzigung Jesu voraus, im Detail, im Detail. Und das 1000 Jahre vor Jesus, zu einer Zeit, als in Israel noch nie jemand etwas gehört hatte von einer Kreuzigung. Nur weil Jesus zuerst am Kreuz gestorben ist, kann er jetzt dein Hirte sein und dich retten. Nur weil sich die Verheißungen aus Psalm 22 erfüllt haben, kann es den Psalm 23 geben. Aber vielleicht denkst du, hat Jesus das wirklich auch für mich getan? Ist er auch für mich gestorben? Ich bin doch nur ein kleines, unbedeutendes Schaf. Dann höre mal, was Jesus sagt in Lukas 15. Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis und sagte, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir. Denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 100, die sich selbst für gerecht halten und meinen, sie brauchen die Buße nicht. Du persönlich, du kleines, unbedeutendes Schaf, du bist Jesus wichtig, so wichtig, dass er bereit ist, alles stehen und liegen zu lassen, um dich zu suchen, bis er dich findet, um dich zu retten. Ja, so wichtig, dass der ganze Himmel sich freuen wird über dich, den einen Sünder, wenn du Buße tust. Wenn du umkehrst von deinen eigenen falschen Wegen und zurückkehrst zu Gott. Wie der Apostel Petrus schreibt in 1. Petrus 2, zu Christen. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Wenn du noch auf deinen eigenen Wegen in die Irre gehst, dann kehre doch zurück zu Jesus, dem guten Hirten, der sein Leben gelassen hat für seine Schafe. Lass ihn deine Seele erquicken, lass ihn deine Seele retten vom Tod, beleben, zurückbringen ins ewige Leben. Aber auch wenn du bereits gerettet bist von deinen Sünden und von dem ewigen Tod, kann es sein, dass du abirrst, dass du auf deinen eigenen Wegen gehst, weg von Christus. David selbst hat das erlebt, als er Ehebruch beging mit Bathseba, der Frau des Uriah, und dann dafür sorgte, dass Uriah sterben musste, damit er Bathseba ganz für sich haben konnte. Auch David musste Buße tun, musste umkehren von diesem falschen Weg, musste zurückkehren zu Gott. Wir lesen davon ausführlich in Psalm 51. Wir lesen davon, wie David Gott bittet, dass er ihm vergeben und ihn wiederherstellen möge. Und wie er betet, lass mir wiederkehren, die Freude deines Heils, und stütze mich mit einem willigen Geist. Geliebtes Schaf, wenn du gerade auf einem falschen eigenen Weg bist, weg von Gott, dann kehre jetzt zurück zu deinem guten Hirten. Er wird dich mit Freuden aufnehmen. Er wird dich tragen auf seinen Schultern. Wenn du eines Schaf, du einer Sünder, Buße tust. Psalm 119 ist der längste Psalm und das längste Kapitel überhaupt in der ganzen Bibel. Und es geht die ganze Zeit nur darum, wie sehr der Verfasser dieses Psalms das Wort des Herrn und alle seine Gebote und Rechtsordnungen liebt und danach lebt. 175 Verse lang preist er das Wort Gottes. Aber dann im letzten, dem 176. Vers, da betet der Verfasser plötzlich zum Herrn: Ich bin umhergeirrt wie ein verloren gegangenes Schaf. Suche deinen Knecht. Vielleicht liebst du Gottes Wort und seine Gebote. Vielleicht kannst du stundenlang darüber reden, wie herrlich Gott und sein Wort ist. Aber du weißt insgeheim, dass du auf einem falschen Weg bist. Dann bete mit dem Verfasser des 119. Psalms, bete, ich bin umhergeirrt wie ein verlorenes Schaf, suche deinen Knecht. Und Jesus wird dich suchen, bis er dich findet. Und er wird dich finden und er wird dich zurückbringen. Und noch ein letzter Gedanke hierzu. Der Herr erquickt deine Seele, er belebt deine Seele auch permanent durch sein Wort und seinen Geist. Erlebst du das nicht, wie wir auch jeden Sonntag erquickt werden, belebt werden in unserer Seele? Der Herr schenkt dir neue Freude ins Herz, neue Hoffnung, neue Liebe, neuen Glauben, neuen Mut. Er erquickt dich durch sein Wort, durch seine Verheißungen, durch seine Gnade, durch seine Vergebung, durch seine Freundlichkeit. Er erquickt deine Seele, er erfreut deine Seele, sodass dein innerer Mensch Tag und Tag erneuert wird. Welch eine Freude zu wissen, dass der Herr unsere Seelen erquickt, dass er sie ins Leben zurückbringt, dass er uns rettet vor dem Tod, wann immer wir zu ihm umkehren und ihm nachfolgen. Er erquickt meine Seele. Fällt es dir schwer zu glauben, dass Jesus dich mit Freuden aufnehmen wird, wenn du zu ihm kommst? Dass er dir das ewige Leben schenken wird? Fällt es dir schwer zu glauben, dass er dich immer wieder annehmen wird, wenn du umkehrst zu ihm, dass er dich suchen und finden wird? Dann sage dir diesen Psalm immer wieder vor, bis es tief in dein Herz gedrungen ist. Denn dazu haben wir diesen Psalm auswendig gelernt. Und nun als letztes Vers 3b, denn David schreibt weiter in Vers 3, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Wenn Jesus dich zurückgebracht hat, wenn er dein Leben, deine Seele belebt hat vom Tod, dann wird er dich auch weiterhin leiten, und zwar in Pfaden der Gerechtigkeit. Damit ist nicht in erster Linie deine Gerechtigkeit gemeint. Es meint nicht, dass Gott dich so leiten wird, dass du gerecht wandelst und nur Gutes tust. Und nicht sündig. Da ist auch etwas Wahres dran. Der Herr wird auch dafür sorgen, dass du ihm gehorsam bist und auf seinen Wegen gehst und seine Gebote hältst und gerecht lebst. Und wenn du das nicht tust, dann wird er dich züchtigen und dich zurückbringen. Aber der Schwerpunkt liegt hier nicht auf deiner Gerechtigkeit, sondern auf Gottes Gerechtigkeit. Er leitet dich in Faden seiner Gerechtigkeit. Das heißt, auf dem guten, rechten, richtigen Weg. So wie nur Gottes kann. Ja, er kann dich gar nicht auf falschem Weg führen, denn es heißt in Psalm 25, alle Pfade des Herrn sind Gnade und Treue. Aber was genau sind diese Pfade der Gerechtigkeit, dieser rechte Weg und was ist das Ziel dieser Pfade? Wohin führen sie dich am Ende? Seht ihr, dieser rechte Weg meint nicht, dass du auf diesem Weg nur eitel Sonnenschein erleben wirst. Nur Schönes, nur Angenehmes. Nein, ganz im Gegenteil. So der Herr will, werden wir nächstes Mal, wenn wir uns diesen Psalm betrachten, sehen, dass dieser rechte Weg dich geradewegs ins Tal des Todesschattens führen wird. Wo Not und Leid und Trauer sind und dein Leben verdunkelt ist. Nein, der rechte Weg ist nicht der Weg des geringsten Widerstands und der größten Annehmlichkeiten. Der rechte Weg, der Pfad der Gerechtigkeit ist Jesus selbst. Denn wir lesen in Johannes 14, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn der Herr dich auf Pfaden der Gerechtigkeit führt, dann heißt das, dass er dafür sorgen wird, dass du Glauben behältst an Christus. Du magst auf diesen Pfaden in unschöne Gegenden kommen, in Täler der Finsternis und des Todesschattens, aber du wirst Glauben behalten. Gott wird dich leiten auf dem Weg, auf dem Pfad des Glaubens an Christus, denn nur dann erreichst du auch das Ziel, nämlich das ewige Leben beim Herrn. Der rechte Weg mag dich durch mancherlei Anfechtung führen, durch große Angst und großes Elend und große Traurigkeit, aber du wirst auf dem rechten Weg bleiben. Der Herr wird dich führen und dich halten und dafür sorgen, dass dein Glaube nicht aufhört. Und so wirst du das Ziel erreichen und den Siegeskranz der Gerechtigkeit und des Lebens und der Herrlichkeit empfangen. Du warst auf deinem eigenen Weg, der dich in die Irre führt, in den Rachen des Satans, in den ewigen Tod. Nun führt Jesus dich auf dem rechten Weg, der in das ewige Leben im Himmel führt. Wenn Jesus dein Hirte ist und du ihm nachfolgst, dann kannst du dir sicher sein, du wirst immer auf diesem rechten Weg gehen und du wirst das Ziel erreichen. Warum kannst du dir dessen so sicher sein? Nun zum einen schon deshalb, weil wir gerade zuvor gelesen haben, dass er deine Seele erquickt und belebt hat vom Tod, indem er selbst für dich gestorben ist. Denkst du etwa, Jesus stirbt für dich, aber lässt dann zu, dass du irgendwo auf dem Weg verloren gehst? Dann wäre sein Tod für dich ja sinnlos gewesen. Nein, selbstverständlich wird er dich bis ans Ende auf dem rechten Weg führen. Da er doch für dich gestorben ist und dich erkauft hat durch sein Blut, wird er dich auch ans Ziel bringen. Jesus sagt in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Da steht nirgends irgendeine Bedingung. Da steht nicht, und ich gebe ihnen das ewige Leben, wenn... Oder, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, es sei denn. Und niemand kann sie aus meiner Hand reißen, außer, nein. Jesus wird keines seiner Schafe jemals verlieren, sondern sie alle ins ewige Leben führen. Aber David nennt uns hier noch einen Grund, der allerdings mit dem ersten Grund zusammenhängt. Denn er schreibt in Vers 3, er leitet mich in Faden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Siehst du, der Herr leitet dich in Faden der Gerechtigkeit nicht in erster Linie um deines Willen, sondern um seines Namens willen. Ach, vielleicht wäre es dir lieber, er würde das für dich tun. Vielleicht denkst du, ach, wäre doch schön, wenn er das um meinetwillen tun würde, wenn er es für mich tun würde. dann hast du nicht verstanden, was es bedeutet, wenn der Herr etwas um seines Namens willen tut. Es gibt nichts im ganzen Universum, was größer, was wichtiger wäre als die Ehre des Herrn und seines Namens. Alles, was existiert, alles, was Gott geschaffen hat, hat er zu einem einzigen Zweck geschaffen, nämlich zu seiner Ehre, zur Ehre seines Namens. Und Gott achtet eifersüchtig darauf, dass ihm niemand seine Ehre streitig macht. Wenn Gott etwas um seines Namens willen tut, dann kannst du wissen, es gibt nichts, was ihm wichtiger ist, nichts, worauf er mehr achtet. Er wird dich ganz sicher auf diesem Weg führen und dich ganz sicher ans Ziel bringen, denn es geht um die Ehre seines eigenen Namens. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb er das Volk aus Ägypten geführt hat und 40 Jahre lang in der Wüste geführt und versorgt hat. Und am Ende ans Ziel, in das verheißene Land gebracht hat. Er sagt es nämlich selbst in Hesekiel 20, aber ich handelte gnädig um meines Namens willen, damit er nicht entweiht würde vor den Augen der Nationen. Wie würde wohl der Name Gottes entweiht werden, wenn er auch nur eines seiner Schafe auf dem Weg verlieren würde, wenn er es schlecht führen würde, nicht ans Ziel bringen würde. Alle Bewohner der Hölle, der Satan und seine Dämonen und alle Menschen darin würden Gott in Ewigkeit lästern. Und seinen Namen entweihen und sagen, schaut euch diesen Gott an, das ist mir ein feiner Hirte. Er hat sein Schaf verloren. Er hat es nicht mal geschafft, sein Schaf richtig zu führen und ans Ziel zu bringen. Niemals, niemals wird Gott zulassen, dass das geschieht. Wenn der Herr dich leitet um seines Namens willen, dann wirst du auf jeden Fall auf rechten Weg gehen und das Ziel erreichen. Nichts im ganzen Universum ist so sicher wie das. Hast du diese feste Gewissheit, diese absolute Sicherheit, dass der Herr dich immer recht führen wird, dass er dich ans Ziel bringen wird, dass du gehst auf Faden der Gerechtigkeit, bis du angelangst in der Herrlichkeit? Oder zweifelst du manchmal daran? Machst du dir Sorgen um deine ewige Sicherheit? Dann sag dir diesen Vers immer wieder vor, bis es tief in dein Herz gedrungen ist. Denn dazu haben wir diesen Psalm auswendig gelernt. Bis hierhin wollen wir uns diesen Psalm heute ansehen. Lass mich noch schließen. Wir haben gesehen, dass wenn Jesus Christus dein Hirte ist, weil du seinem Wort glaubst und ihm nachfolgst, dann wird dir nichts mangeln. Er wird dich versorgen mit allem, was du wirklich brauchst. Er rettet deine Seele. Er stellt dein Leben wieder her und nimmt dich immer wieder an, wenn du zu ihm zurückkehrst. Er sucht dich und findet dich und rettet dich und bringt dich zurück. Er leitet dich auf rechtem Weg, sodass du ganz sicher Glauben behalten wirst, dass du beharren wirst bis ans Ende und auf jeden Fall eingehen wirst in das ewige Leben. Wenn du noch nicht Jesus Schaf bist, ich bitte dich, höre mir noch einmal genau zu. Ich weiß, es war lang, aber hör mir bitte noch einmal genau zu. Wenn du noch nicht Jesus Schaf bist, weil du nicht seinem Wort glaubst und ihm nicht nachfolgst, dann gelten dir diese ganzen herrlichen Zusagen nicht. Aber lass dich warnen, es steht noch weitaus mehr auf dem Spiel, als nur Gottes Führung und Versorgung in diesem Leben. Selbst wenn du es irgendwie schaffen solltest, dich durch dieses Leben einigermaßen selbst zu führen, hast du trotzdem alles verloren. Denn nach diesem Leben musst du erscheinen vor dem Herrn. Es kommt der Tag des Gerichts, an dem alle Menschen, Lebende und Tote, erscheinen müssen vor Christus. Und was dann passiert, davon berichtet uns Jesus in Matthäus 25. Wenn aber der Sohn des Menschen, Jesus, kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Alle Menschen müssen am Ende der Zeit vor ihm erscheinen. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt. Dann wird er auch zu denen zu seiner Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder bist du ein Schaf Jesu oder du bist ein Bock. Und Jesus, der König, wird dich verfluchen und dich verdammen zur ewigen Strafe ins ewige Feuer. Noch hast du Zeit, umzukehren zum guten Hirten. Noch steht Jesus da mit offenen Armen und ruft, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Es heißt in Offenbarung 22, ich, Jesus, bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich rufe dir zu, im Namen Jesu, des Sohnes des Allmächtigen. Komm, komm heute zu dem guten Hirten. Sei nicht stolz, denke nicht, du brauchst keinen Hirten. Komm zu dem guten Hirten, bei dem dir nichts mangeln wird in Ewigkeit. Komm und lass deine Seele retten und dir das ewige Leben schenken. Komm und nimm das Wasser des Lebens umsonst. Und ihr, die ihr Schafe Jesu seid, ihr Gesegneten des Vaters, verwahrt diesen Psalm in euren Herzen. Vergiss ihn nicht wieder, sondern sage ihn dir immer wieder auf und lass ihn dir zum Trost und zur Freude sein, wie schon unzähligen Christen vor dir, dass du nicht mehr zweifeln mögest daran, wie gut dein Hirte ist und wie gut er dich führt und dich versorgt. Freue dich über deinen guten Hirten. Abermals sage ich, freue dich über seine Führung, über seine Versorgung. Sorge dich nicht, sondern komme zur Ruhe auf seinen grünen Auen und an seinen stillen Wassern. Freue dich, dass er deine Seele erquickt und dir das ewige Leben schenkt. Freue dich, dass er dich ganz sicher auf dem rechten Weg zur Herrlichkeit führt. Sei zufrieden in deinem Herrn, dem guten, großen Hirten der Schafe. Denn um seines Namens willen werdet ihr das Reich erben, das für euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Und von diesem Reich lesen wir in Offenbarung 7. Sie werden nicht mehr hungern. Auch werden sie nicht mehr dürsten. Noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut, denn das Lamm, Jesus, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und leiten zu Wasserquellen des Lebens. Selbst in der Herrlichkeit wird Jesus auf ewig unser Hirte bleiben. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit. Um seines Namens willen. Gepriesen sei unser großer, guter Hirte Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lass uns aufstehen und beten. unser Herr Jesus, du guter, großer Hirte der Schafe, der du keines deiner Schafe jemals verlieren wirst, der du deinen Schafen nachgehst, sie suchst und sie findest und sie mit allem versorgst, was sie brauchen, sodass ihnen nichts mangelt und sie führst auf dem rechten Weg bis in die Herrlichkeit, bis in das ewige Leben. Wir preisen dich, dass du so ein guter Hirte bist. Und wir bitten dich, dass du selbst dafür sorgst, dass wir zufriedene Schafe sind, dass wir nicht murren und meckern mit unserem guten Hirten, sondern glauben, dass wir alles haben, was wir brauchen, wenn wir nur dich haben. Mache uns zu dankbaren, zufriedenen, stillen Schafen, die ruhen in dir. Und lass uns bald dahin kommen, wo du uns ewig führen wirst zu Wasserquellen des Lebens. Und wir beten für all die, die jetzt auch dein Wort gehört haben, aber die noch nicht deine Schafe sind, weil sie nicht an dich glauben und dir nicht nachfolgen. Und wir flehen, dass diese Worte sie getroffen und berührt haben. Und dass sie auch umkehren mögen, dass sie sprechen mögen, dieser Jesus, er soll auch mein Hirte sein. Ich will auch diese Segnungen erben. Herr, rette Menschen. Sorge dafür, dass deine Schafe heute deine Stimme gehört haben und ihr Herz nicht verschließen, sondern dir nachfolgen. Gepriesen seist du, unser guter Hirte. Amen.